Morgen, schön, dass ihr da seid an diesem Sonntag. Und ja, ich wollte noch kurz eine Sache ankündigen, terminlich hatte ich vergessen dir zu sagen. Open Doors Tage sind jetzt am Donnerstag bis Samstag. Wir als Jugend werden am Freitag hingehen. Wenn ihr Interesse habt hinzugehen, bitte online Tickets holen. Die sind kostenlos, aber die brauchen trotzdem ein bisschen Registrierung. Also falls ihr Interesse habt, Donnerstag startet der Open Doors Tag. Ja, und ich komme zu meiner Predigt. Und ja, wie ihr mich kennt, habe ich euch auch wieder einen Schauspieler mitgebracht. Heute vermute ich, solltet ihr nicht so viele Probleme haben, den zu identifizieren, denn das hier ist ein altes Urgestein, wenn man es ein bisschen besser erkennt. Denzel Washington, genau. Ja, wie gesagt, ein alteingesessener Schauspieler, eine wahre Größe in Hollywood. Und Denzel Washington hat mal in einem Film mitgespielt. Da ist er eine sehr einsame Figur. Und es ist wirklich ein sehr trauriges, tristes Setting, wo er ja, durch diese Welt läuft. Kommt jemand drauf, welchen Film ich suche? Book of Eli, genau. Das ist der Film Book of Eli. Ja, der Film ist fast in Schwarz-Weiß gehalten. Warum? Dieser Film erzählt von einer Situation, in der sich die Welt befindet, wo alles zerstört ist, wo Moral verfallen ist, wo Werte gar nichts mehr zählen, wo es nur noch ums egoistische, nackte Überleben geht. Und man denkt sich nur, ich wollte nie in so einer Welt leben. Und diese Figur von Denzel Washington, die ja, stolpert da so durch diese kaputte und zerstörte Welt. Und er ist der Einzige, der die Hoffnung auf Gottes Wort noch bei sich trägt und versucht, in dieser Welt wieder neu zum Leben erwecken zu lassen. Und er versucht, sich da so hindurchzukämpfen, weil er der Einzige ist, der die Hoffnung noch in dieser Welt weitergeben kann. Das Predigtthema heute lautet, unsere Hoffnung liegt im Namen Gottes. Und wir werden sehen, dass Psalm 79 eigentlich auch genau dieses Bild zeichnet, wo alles zerstört ist, wo alles kaputt ist, wo man denkt, auf keinen Fall will man eigentlich in so einer Situation sein. Aber wir sehen trotzdem, wie hinten raus im Psalm die Hoffnung doch gewinnt und die Hoffnung am Ende ganz oben steht. Wir lesen einmal zusammen Psalm 79. Dankeschön. Und ich muss euch vorneweg sagen, das sind sehr schwerwiegende, heftige Verse. Es war nicht meine Absicht, das eigentlich am Muttertag zu bringen. Das hat nichts damit zu tun. Ich habe die schon vor 2 Wochen angefangen vorzubereiten, die Predigt. Und habe dann da erst gemerkt, als die schon fast fertig war, dass heute Muttertag ist. Deswegen, ich entschuldige mich bei den Müttern. Aber ihr werdet sehen, der Text ist wirklich gehaltvoll und wird ja, uns hoffentlich so einiges beibringen. Psalm 79, ein Psalm Asafs. O Gott, es sind Helden in dein Erbteil eingedrungen. Sie haben dein Heiligtum verunreinigt und Jerusalem zu einem Trümmerhaufen gemacht. Sie haben die Leichname deiner Knechte den Vögeln des Himmels zur Speise gegeben, das Fleisch deiner Getreuen der wilden Tiere. Sie haben ihr Blut vergossen wie Wasser rings um Jerusalem her und niemand hat sie begraben. Wir sind ein Hohn geworden für unsere Nachbarn, zu Spott und Schande denen, die uns umgeben. Wie lange, o Herr, willst du ewiglich zürnen, soll dein Eifer wie Feuer brennen? Gieße deinen Grimm über die Heiden aus, die dich nicht kennen und über die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen, denn man hat Jakob gefressen und seine Wohnung haben sie verwüstet. Rechne uns nicht die Verschuldungen unserer Vorfahren an, dein Erbarmen komme uns eilends entgegen, denn wir sind sehr geschwächt. Hilf uns, du Gott unseres Heils, um der Ehre deines Namens willen, und rette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Lass unter den Heiden offenbar werden vor unseren Augen die Rache für das vergossene Blut deiner Kinder. Lass vor dich kommen das Seufzen des Gefangenen, bewahre durch deinen gewaltigen Arm die dem Tod geweihten und vergilt unseren Nachbarn siebenfältig ihren Schoß und ihren Hohn, womit sie dich, Herr, verhöhnt haben. Wir aber, dein Volk und die Schafe deiner Weide, wir wollen dir ewiglich danken und deinen Ruhm erzählen von Geschlecht zu Geschlecht. Ihr merkt, das sind überwiegend sehr schwierige Verse. Die sind wirklich nicht einfach zu verdauen. Und ich muss auch kurz historisch so ein bisschen betrachten, was hier passiert ist. Manch einer weiß ja den Hintergrund gar nicht. Was hier passiert ist, das ist die Zerstörung Jerusalems. Ist im Text auch angeklungen. Jerusalem wird im Jahr 586 vor Christus von Babylon erobert. Die Stadtmauern werden dabei niedergerissen, der Tempel wird verbrannt, die Könige werden abgesetzt und im Buch Daniel lesen wir dann auch davon, wie die Elite deportiert wird. Und man merkt, da ist alles kaputt, da ist alles zerstört. Dieses Volk, ja, sollte eigentlich schon fast gar nicht mehr existieren. Und was das für Israel bedeutet, sie verlieren ihr Land, ihren König und ihren Tempel. Und das sind alles Dinge, die sichtbar gemacht hatten, was für eine Beziehung sie zu Gott haben. Das haben sie alles verloren, alles. Und ich muss mal kurz mit euch ein Thema anschneiden, was Bestattungen im Alten Testament bedeuten. Denn wir haben hier einen Vers, den überliest man recht leicht, deswegen muss ich mal kurz dieses Nebenthema aufmachen. Wie laufen denn Bestattungen im Alten Testament ab? Bestattungen im Alten Testament, den Juden war es sehr wichtig, dass das viel Würde mit sich bringt. Wenn da jemand verstorben ist, versucht man dem möglichst viel Würde weiterzugeben. Es wurde zum Beispiel dadurch deutlich, dass man die Leute einbalsamiert hat, dass man eine Begräbniszeremonie abgehalten hat. Man hat auch deutlich gemacht, wenn da jemand verstorben ist, dass man aber trotzdem eine Beziehung zu ihm hatte, obwohl man ihn verloren hat. Wurde daran deutlich, dass man viel getrauert und geweint hat um diese Menschen. Man hat Lieder angestimmt für diese verstorbene Person. Und man hat auch Familiengräber ausheben lassen, weil man deutlich machen musste oder wollte, auch wenn du gestorben bist, du hast trotzdem zu uns gehört. Du warst einer von uns. Und das Ganze hat auch die Absicht gehabt, dass das immer eine gewisse Ordnung hat. Warum? Damit das Land rein bleibt. Und was meint diese Reinheit des Landes? Damit Epidemien vermieden werden. Ja, wenn man das nicht macht, dann hat man ganz schnell sehr schwerwiegende Epidemien, mit denen man zu kämpfen hat. Und was auch immer wichtig war für die Juden, dass es ein Ausdruck von Hoffnung ist. Warum? Weil die Juden auch an die Auferstehung der Toten glauben. Dass sie wissen, es bleibt nicht dabei, dass der Tod gewinnt, denn eines Tages wird Gott alle Menschen wieder auferstehen lassen. Und das Interessante ist, wenn wir im Alten Testament weiterschauen, dieser Umgang mit Verstorbenen ist Gott so wichtig, dass er sogar den schlimmsten Verbrechern zustand. Die schlimmsten Verbrecher. 5. Mose, da lesen wir: Wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht, sollst du ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Also selbst ein Mensch, der so schlimm war und das Todesurteil verdient hat, selbst da sagt Gott, den sollst du unbedingt begraben. Unbedingt. Auch ihm steht diese Würde zu. Und jetzt die Frage, warum erzähle ich euch das alles? Ist ganz einfach. Hier ist ein Vers drin, den habe ich fast überlesen. Vers 3. Da steht, niemand hat sie begraben. Und wenn ich euch jetzt nochmal vor Augen führe, was das Begräbnis im Alten Testament bedeutet, nämlich Würde, Beziehung, Ordnung, Hoffnung. Wenn da jetzt steht, die werden nicht begraben, dann heißt das, Wenn sie kein Begräbnis erhalten, ist das eine Entwürdigung. Es ist eine soziale Abgrenzung, es ist Chaos, es ist absolute Hoffnungslosigkeit. Und wir überlesen das so leicht. Aber das meint das, wenn das hier steht, die werden nicht begraben, das ist der absolute Tiefpunkt, an dem man sich befinden kann. Das ist die ultimative Schande, das ist ein Fluch Gottes, es ist der absolute Tiefpunkt. Und das Schöne ist, wir bleiben hier nicht stehen. Am Tiefpunkt angelangt, kommt nun die entscheidende Frage in diesem Psalm. Wie lange, o Herr, wie lange? Und das ist kein theoretischer Satz. Was hier steht, das ist ein Schrei aus dem Chaos heraus. Aus dem Chaos der Zerstörung, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, wo man völlig hilflos ist, kommt dieser Schrei zu Gott, wie lange, o Herr? Und ich finde, was wir hier daraus lernen können, aus diesem ersten Punkt, selbst am tiefsten Punkt ist Gott erreichbar. Denn Gott ist nur einen ehrlichen Ruf entfernt. Das können wir aus diesen ersten Versen lernen. Gott ist immer nur einen ehrlichen Ruf entfernt. Ich habe einen kleinen Text gefunden, der von dieser Situation hier spricht. Falls ihr es erkennt, das ist eine Hand, die nach einer rettenden Hand greift, da die Person droht unterzugehen. Und es beschreibt so ein bisschen die Situation, die Petrus mit Jesus auf dem Wasser erlebt hat. Und im Text heißt es, für die Diener des Herrn sind die Zeiten des Sinkens Zeiten des Betens. Petrus hatte versäumt zu beten, als er die gefährliche Seefahrt antrat, aber als er anfing zu sinken, machte ihn die Gefahr zu einem Beter und sein Hilferuf kam zwar spät, aber nicht zu spät. Schmerzen des Körpers oder Angst der Seele treiben uns zum Gebet, wie die Wellen ein Wrack ans Ufer treibt. Der große Zufluchtshafen des Himmels ist das Gebet. Schon viele tausend Schiffe haben in Sturmesnöten dort eine Zuflucht gefunden und wir merken, dass der Sturm kommt. Und wenn wir merken, dass der Sturm kommt, können wir nichts Besseres tun, als alle Segel auszuspannen und den Hafen anzupeilen. Kurze Gebete sind lang genug. Das Petrusgebet war kaum mehr als ein Seufzer, aber es genügte. Es drang in das Ohr und Herz des Herrn. Nicht auf die Länge des Gebets, sondern auf die Kraft kommt es an. Wo die Not am größten ist, ist Gottes Hilfe am nächsten. Wenn uns die Gefahr ein Angstschrei auspresst, so hört uns der Herr Jesus. Was er hört, dringt ihm ins Herz. Und seine Hand bleibt nicht untätig. Auch wenn wir erst im Augenblick der höchsten Not zu unserem Herrn anrufen, seine Hand ist so schnell, dass sie unser Zögern wieder gut machen kann. Und wenn wir fast verschlungen sind von den Wogen der Trübsal, so wollen wir doch unsere Herzen und unserem Heiland erheben. Wenn nur seine allmächtige Hilfe auf unserer Seite ist, so steht alles gut. Ich fand diesen Text so inspirierend, weil es so deutlich macht, dass Gott immer nur einen ehrlichen Ruf entfernt ist. Selbst am tiefsten Punkt ist Gott immer noch erreichbar für uns. Denn Gott ist immer nur einen ehrlichen Ruf entfernt. Wir gehen nochmal zurück zum Text und ich starte nochmal ab Vers 5. Und wir lesen hier nochmal, wie lange, o Herr, willst du ewiglich zürnen, soll dein Eifer wie Feuer brennen? Ich fand diese erste Frage recht interessant, dieses wie lange, o Herr. Ich hatte es ja eben schon markiert gehabt. Aber ich habe mich an der Stelle gefragt, wieso steht hier nicht, warum, o Herr? Also normalerweise kenne ich das eher so, wenn Menschen sich in so leidvollen Situationen befinden oder so solche Kriegssituationen gerade durchlebt haben, da fragst du eigentlich eher, warum, o Herr, warum muss ich das erleben? Aber hier steht ja die Frage, wie lange, o Herr, wie lange muss ich das jetzt hier so erleben? Und was macht das deutlich? Nun, wenn jemand nicht die Frage nach dem Warum stellt, dann macht es eigentlich deutlich, die Person weiß, dass sie es verdient hat. Deshalb steht hier nicht warum, sondern wie lange. Es bedeutet, wenn man so einen Satz formuliert, dann weiß man, dass man Schuld auf sich geladen hat. Also hier, Asaf weiß, dass Israel Schuld auf sich geladen hat und Asaf weiß, dass sie diese Strafe auch verdient haben. Ja, wird zum Beispiel auch deutlich, Gottes Warnungen, einige Jahre vorher schon, hat Jeremia gesagt oder verkündet, ihr wolltet mir nicht gehorchen, spricht der Herr, auf dass ihr ja mich erzürnet durch eure Hände Werk zu eurem eigenen Unheil. Darum, so spricht der Herr, weil ihr denn meine Worte nicht gehört habt, siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie bringen über dies Land und will euch zum Entsetzen und zum Spott und zur ewigen Wüste machen. Das ist heftig. Und ich kann euch sagen, Gott kündet sowas immer nur an, wenn man wirklich, wirklich viel, viel Mist gebaut hat, wirklich heftige Dinge angestellt hat. Und jetzt kommt aber das Schöne an diesem Psalm, wir bleiben nicht bei dieser negativen Stimmung, sondern wir lesen hier auf einmal, Asaf schreibt von Schuld, Verschuldung, unsere Sünde. Das heißt, wir sehen in dem Psalm, dass hier ein Wendepunkt ist, dass jetzt angefangen wird, die Schuld zu benennen, dass man erkennt, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Da haben wir etwas verbockt gehabt. Hier wird die Schuld benannt. Und es geht noch weiter. Hier wird dann formuliert, hilf uns, rette uns, vergib uns. Wir sehen also, der Schlüssel, der hier steht, es ist die Bitte um Vergebung. Das ist der Schlüssel in diesem Text. Es wird um die Vergebung gebeten. Aber nicht, weil Israel es verdient hätte oder weil Israel verspricht, wir werden uns fortan bessern, wir werden das besser machen in Zukunft. Nein, auch hier sagt der Text, um deines Namens willen. Wir wollen es für dich machen, nicht weil wir es verdient hätten, sondern es geht um dich, Herr. Deshalb bitten wir dich um Vergebung. Der zweite Punkt, der hier deutlich wird in diesen Versen, echte Umkehr stellt sich der Wahrheit vor Gott. Man stellt sich selbst. Man kommt vor Gott und sagt der Wahrheit, Herr, ich habe Fehler begangen. Ja, jetzt haben wir eigentlich ein Problem in dem Psalm. Wir sehen ja, sie beten um Vergebung. Aber die große Frage ist, wie kann denn Gott gerecht vergeben? Die sind doch schuld, haben wir doch gelesen. Die wissen ja, dass sie Riesen missgebaut haben. Und wie kann Gott jetzt hier gerecht sein, wenn er dann das vergibt? Die müssen doch hier eigentlich die Strafe auch erfahren. Und dann merken wir diese Spannung, Gott ist doch gerecht auf der einen Seite. Und das Gericht erlebt ja Israel in dieser Situation wirklich real. Gott ist doch gerecht. Aber auf der anderen Seite bittet der Psalm darum, Herr, auch wenn du gerecht bist und wir das verdient hätten, bitte, Herr, vergib uns unsere Schuld. Bitte, Herr. Und jetzt die Frage, wie löst sich diese Spannung auf? Diese Spannung löst sich ganz einfach in Jesus Christus. Nur durch Jesus kann diese Spannung gelöst werden. Weil genau am Kreuz das passiert ist. Genau das. Am Kreuz wird deutlich, dass Gott Gottes Zorn nicht ignoriert wird. Der Zorn bleibt ja trotzdem auf dem Kreuz. Jesus erfährt diese Heftigkeit, ohne dass es irgendwie abgemildert wird. Gottes Zorn wird nicht ignoriert. Aber wir sehen auch genau das, dass Gottes Zorn getragen wird durch Jesus. Jesaja 53, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier wird deutlich, Gottes Zorn wird am Kreuz nicht ignoriert, aber es wird getragen durch Jesus Christus. Echte Umkehr stellt sich der Wahrheit vor Gott, denn Gott trägt selbst, was er uns vergibt. Jesus hat es selbst getragen, was er uns vergeben hat. Was wir verschuldet haben, das hat er für uns getragen. Ich habe eine kleine Geschichte hier, die handelt von dieser Ein-Mark-Münze. Ich weiß nicht, wer das alles noch kennt, ihr jungen Leute, ob euch das schon mal begegnet ist, aber das war früher das Äquivalent, was heute ein Euro ist. Ja, inflationsbedingt wird es nicht mehr so ganz hinkommen, aber früher war eben noch die deutsche Mark. Und das erzählt dann auch diese Geschichte hier, nämlich ein Erlebnis eines Großstadtpfarrers. Bitte nehmen Sie Platz. Und schweigend setzt sich der 50-jährige Bergarbeiter. Ich merkte, dass er etwas sagen wollte, aber offenbar fand er nicht die rechten Worte. Dann griff er entschlossen in seine Rocktasche. Mit einem entschlossenen Ruck knallte er einen 100-Mark-Schein vor mir auf den Tisch und erklärte, das gehört Ihrer Jugendarbeit. Erstaunt schaute ich ihn an. Solche großen Gaben war ich in meinem armen Bergarbeiterbezirk nicht gewohnt. Mir kam die Sache nicht ganz geheuer vor, so zögerte ich, den Schein anzunehmen. Geradezu herrenlos lag er zwischen uns auf dem Tisch. Da merkte der Mann, dass er nun doch etwas sagen müsste. Und so fing er an zu erzählen. Als 15-jähriger Junge gehörte er zu dem Jugendkreis des gesegneten Pfarrers Wilhelm Weigler. Weil er mit offenem Herzen dabei war, hatte er einen kleinen Vertrauensposten bekommen. Er durfte Zeitschriften verteilen und das Geld dafür einsammeln. Und er mochte alles in allem etwa, mochte es eine Mark gewesen sein, die er in dieser Zeit heimlich unterschlagen hat. Ja, hat sie dann für Süßigkeiten ausgegeben. Ich habe das hier weggekürzt. Und jetzt kam ein langes Schweigen. Dann brach es heraus, diese eine Mark hat mein Leben verdorben. Ich mochte in keine Kirche mehr gehen. Denn ich sagte mir, ich kann doch als Dieb nicht vor Gottes Angesicht erscheinen. Also blieb ich weg und wurde ein leichtsinniger Weltmensch. Da habe ich jahrelang die eine Mark vergessen. Aber dann heiratete ich. Meine Frau wollte, dass wir uns kirchlich trauen lassen, ich aber habe mich gewehrt. Sollte ich dort nun in der Kirche stehen und beten als Dieb? Wieder schwieg er lange. Dann fuhr er fort. Sehen Sie, da fing das Elend erst an. Ich weiß doch, dass Gott lebt, aber ich musste vor ihm weglaufen, wegen der einen Mark. Als die Kinder kamen, hat meine Frau mit ihnen gebetet, da schrie es in mir, du kannst nie beten. Ein Dieb kann doch nicht beten. Es wurde eine lange Erzählung. Sie schloss damit, dass er sagte, 35 Jahre verfolgt mich nun die eine Mark. Ich kann nicht mehr. Und wenn Sie mich auch verachten, ich muss endlich bekennen und die Sache in Ordnung bringen, darum hier sind 100 Mark. Nehmen Sie sie, damit ich endlich wieder beten kann. Warum 100 Mark? Sie haben doch nur eine einzige Mark unterschlagen. Erregt schrie er mit Zins und Zinseszins. Ich will endlich Ruhe haben. Ist es nun in Ordnung? Nein, sagte ich. Nein? Entsetzt schaute er mich an. Wieso nicht? Es ist gut, dass Sie endlich die Schuld bekannt haben. Und es ist richtig, dass Sie das Gestohlene wieder erstattet haben. Ich will es in die Schriftenkasse tun, aber das Wichtigste ist noch nicht geschehen. Wissen Sie, ob Gott Ihnen vergeben hat? Ich habe es doch jetzt wieder gut gemacht. Können wir das? Etwas wieder gut machen? Die böse Tat ist geschehen. Kann man das auswischen? Und bleibt es nicht bestehen, dass Sie das Vertrauen des alten Pfarrers getäuscht haben? Der ist jetzt tot. Wie wollen Sie das wieder gut machen? Er stöhnte auf. So fuhr ich fort, während er mir die Worte geradezu vom Mund riss. Vor Gott können wir keine bösen Taten ungeschehen machen. Aber es ist einer da, der alles schon wieder gut gemacht hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und dann sagte ich ihm langsam das ganze große Wort der Bibel. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Da vergrub er seinen Kopf in den Armen und ich wusste, dass ich nun nichts mehr zu sagen hatte, weil der Sünderheiland selbst zu seinem verletzten Gewissen kam, um es zu heilen. Echte Umkehr stellt sich der Wahrheit vor Gott. Denn Gott trägt selbst, was er uns vergeben hat. Das hat dieser Mann in der Situation erfahren. Und das dürfen auch wir erfahren. Echte Umkehr stellt sich der Wahrheit vor Gott, denn Gott trägt selbst, was er uns vergibt. Ich möchte noch die letzten Verse mit euch betrachten. Im Psalm 79. Ich lese hier nochmal vor, warum sollen die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Lass unter den Heiden offenbar werden vor unseren Augen die Rache für das vergessene Blut deiner Knechte. Lass vor dich kommen das Seufzen des Gefangenen, bewahre durch deinen gewaltigen Arm die dem Tod geweihten und vergilt unseren Nachbarn siebenfältig in ihren Schoß ihren Hohn, womit sie dich, Herr, verhöhnt haben. Wir aber dein Volk und die Schafe deiner Weide, wir wollen dir ewiglich danken und deinen Ruhm erzählen von Geschlecht zu Geschlecht. Ich finde es interessant, was hier gesagt wird in Vers 10. Diese Heiden, die sagen, wo ist nun ihr Gott? Und warum finde ich das so interessant? Weil ganz am Anfang vom Text, da waren wir noch beim eigenen Schmerz. Da wurde nur geklagt, wie schlecht geht's mir, wie schlecht bin ich doch dran. Und jetzt auf einmal bewegen wir uns weg vom eigenen Schmerz hin zu dem Schmerz, dass Gott verhöhnt wird. Da geht's nicht mehr darum, wie schlecht geht's mir gerade, sondern wie sehr wird das Ansehen Gottes besudelt. Das beschäftigt jetzt Asaf hier. Und wir merken, dass in diesem Psalm so eine Bewegung stattfindet, dass da so eine fortschreitende Entfaltung ist. Als erstes eben, dass man sieht, Gott ist trotz des Leides immer noch erreichbar. Und dann als zweites, dass man dann selbst die eigene Schuld erkennt und auch bekennt vor Gott. Und jetzt im dritten Punkt dahin kommt, dass der Blick sich wendet vom eigenen Leid und vom eigenen Elend hin zur Ehre Gottes. Es geht jetzt nicht mehr um mich, sondern um die Ehre Gottes. Und ich finde, das ist auch der dritte Punkt, den man hier aus dem Psalm lernen kann. Gottes Ehre wird zum Fundament neuer Hoffnung. Es ist nicht mehr mein Leid, sondern Gottes Ehre ist das, was ich im Blick haben sollte. Und daraus schöpfe ich Hoffnung. Das ist das, was der Psalm uns sagen möchte. Gottes Ehre wird zum Fundament neuer Hoffnung. Und Jesus selbst ist uns darin das größte Vorbild. Jesus selbst, in seiner dunkelsten Stunde, lesen wir Johannes 17, Vers 1 und 4, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Jesus sagt es hier zweimal, dich, Vater, will ich verehren und verherrlichen. Es geht um dich. Und später im Garten Gethsemane, wenige Minuten oder Stunden später, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Das heißt, selbst Jesus in seiner dunkelsten Stunde, im schwersten Moment, lebt er zuerst für die Ehre Gottes. Er sagt, deine Ehre steht über meinen Belangen, über meinem Elend oder über meinem Leid. Deine Ehre soll trotzdem drüber stehen. Da gibt Jesus uns das ultimative Vorbild drin. Gottes Ehre wird zum Fundament neuer Hoffnung. Und ich möchte nochmal zurück zum Psalm 79, denn hier unten sehen wir, was resultiert daraus. Hier schreibt Asaf, ewiglich will ich dir danken und von deinem Ruhm erzählen. Das ist das Resultat und so endet dieser Psalm. Mit ewiger Dankbarkeit, weil man von Gottes Ruhm und Ehre erzählt. Gottes Ehre wird zum Fundament neuer Hoffnung, denn in Gottes Ruhm liegt unsere Dankbarkeit. In Gottes Ruhm liegt unsere Dankbarkeit. Auch hier habe ich zum Schluss eine kleine Beispielgeschichte für euch. Es hat mit einem Rollstuhlfahrer zu tun. Ich habe die Geschichte ein bisschen eingekürzt, weil sie recht lang war. Deswegen sind die Sätze etwas abgekürzt, aber es wird trotzdem passen. Der Text heißt, die Pflastersteine lachen mich an. Schrecklich, wie dieser Mann fluchte, spottete und lästerte. Vor ihm standen Schnapsflaschen und Spielkarten. Verbittert sagte er zu mir, für Gott haben wir keinen Bedarf. Der hätte da sein sollen, als ich verunglückte. Der Mann war früher Bergmann gewesen. Bei einem Unglück unter Tage war sein Rückgrat gebrochen worden. Seitdem saß er gelähmt im Rollstuhl. Ohne Hoffnung auf Heilung, sein Herz war voller Dunkelheit und Verzweiflung. Ich erzählte später in unserem Männerkreis von ihm und sofort sagten die Männer, dem müssen wir helfen. Eine Woche später brachten sie ihn einfach mit zur Bibelstunde. Anfangs knurrte er noch, die haben mich einfach mitgenommen. Aber man merkte, die Männerrunde tat ihm gut. Wir sangen Lieder über Jesus, lasen Gottes Wort und beteten miteinander. Nach und nach begann Gottes Wort sein Herz zu verändern. Und der Mann erkannte, nicht sein Rollstuhl war das größte Problem, sondern seine Schuld vor Gott. Er suchte Frieden mit Gott, fand Jesus Christus und erlebte die Vergebung seiner Sünden. Von da an wurde alles anders. Die Schnapsflasche verschwand, die Bibel lag auf dem Tisch, in seinem Haus kehrte Frieden ein. Eines Tages saß ich neben ihm vor seinem Haus. Herr Pastor, sagte er mir, wenn ich einmal in der Ewigkeit vor dem Thron Gottes stehe, dann will ich ihm dafür danken, dass er mir das Rückgrat zerbrochen hat. Ich erschrak. Das ist aber ein großes Wort. Ja, sehen Sie, wenn mich Gott so hätte laufen lassen, dann wäre ich schnurstracks zur Hölle gelaufen. Ich wollte nicht auf ihn hören. Da musste er in seiner rettenden Liebe fest zupacken, um mich zur Bekehrung zu bringen. Und darum will ich ihm einmal dafür danken. Ich war tief bewegt. Er aber fuhr fort: Sie wissen ja gar nicht, wie fröhlich mein Herz ist. Seitdem ich weiß, dass ich Jesus gehöre, sieht mich die ganze Welt anders an. Alles ist so fröhlich. Ja, Herr Pastor, er zeigte auf die graue Straße. Sogar die Pflastersteine lachen mich an. Gottes Ehre wird zum Fundament neuer Hoffnung. Das hat dieser Mann erlebt am eigenen Leib. Denn in Gottes Ruhm liegt unsere Dankbarkeit. Und das dürfen wir erleben, wenn wir zu Christus kommen und unsere Hoffnung auf seinen Namen legen. Gottes Ehre wird zum Fundament neuer Hoffnung, denn in Gottes Ruhm liegt unsere Dankbarkeit. Ich fasse nochmal die Punkte zusammen. Der erste Punkt war: Selbst am tiefsten Punkt ist Gott erreichbar. Denn Gott ist nur einen ehrlichen Ruf entfernt. Als zweites: Echte Umkehr stellt sich der Wahrheit vor Gott, denn Gott trägt selbst, was er uns vergibt. Der dritte und letzte Punkt: Gottes Ehre wird zum Fundament neuer Hoffnung, denn in Gottes Ruhm liegt unsere Dankbarkeit. Amen.